Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Jetzt kam ich ein bisschen in meinen ganz frühen Kindheitserinnerungen. Am 16. Juni 1963, da ist nämlich die erste Frau ins All geflogen. Frau Kosmonaut Valentina Tereshkova, auf Russisch Zhenshchina Kosmonavt damals, umrundet an Bord des Raumschiffs Vostok 6 die Erde 49 Mal. In der Sowjetunion eine Riesengeschichte und auch in Berlin, DDR war das so. Aber ich will jetzt nicht weiter an kindlichen Enthusiasmus schwelgen, sondern diese Pioniertat etwas differenzierter betrachten, zusammen mit der Professorin Julia Richers, Osteuropa-Historikerin an der Universität Bern. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Tereshkova war die erste Frau im All. Sie ist allerdings noch heute mit 86 Jahren Mitglied der Duma und glühende Putin-Verehrerin. Taugt sie als Heldin?
Ja, sie sitzt seit über 10 Jahren in der Duma für einiges Russland an der Seite Putins. Und ich denke, wer heutzutage an Putins Seite so eng steht, taugt als Heldin in dieser Zeit definitiv nicht.
Aber damals war sie ein Vorbild für viele junge Mädchen und Frauen im Sozialismus schon, ne?
Genau, also 1963 ihre Pioniertat im All, als erste Frau im All, das hat die Welt bewegt. Also man könnte sagen, es ging ein Raunen um die Welt, einerseits völlige Überraschung und andererseits natürlich die Frauenwelt sowohl in Ost als auch West hoch erfreut. Weil dahinter, also auch für junge Frauen, stand so ein bisschen das Bild, hier ist jemand, der neue Räume erobert und sie sahen darin auch ein hohes Maß an Anerkennung.
Welches Bild von Weiblichkeit hat denn die Sowjetunion mit der Raumfahrt von Tereshkova transportiert?
Die offensichtlichen sind sicher, es sollte ein Beleg für die Gleichheit der Geschlechter sein, dieser Flug ins All, und damit natürlich sofort auch eine Überlegenheit des Sozialismus zeigen, also dass nur innerhalb quasi der sozialistischen Welt dieser Flug möglich war. Das ist die vordergründig, glaube ich, so offensichtliche Antwort. Aber ich denke, wir müssen uns nochmal zurückversetzen. Wir befinden uns in den Nachkriegsjahren. Die Sowjetunion lag trotz des Sieges am Boden. Es gab eine große Mangelwirtschaft. Und hier fliegt eine Frau ins All. Und das gab der Gesellschaft auch ein großes Maß an Anerkennung. Aber sie stand auch für eine neue Art der Nachkriegsheldin. Sie brachte plötzlich Glamour. Also sie wurde wie ein Superstar gefeiert, kam im Fernsehen, trat überall auf. Aber sie war auch immer sehr, sehr modisch gekleidet, teils auch Kleider, die gar nicht erhältlich waren. Aber hier war eine Heldin mit toupierten Haaren und Absatzschuhen und schicker Kleidung. Das war etwas, was man in diesen Nachkriegsjahren in dieser Form nicht kannte. Und sie stand natürlich ganz für diese neue, von Khrushchev versprochene Konsumwelt. Jetzt wird alles besser. Also vorwärts heißt aufwärts.
Das war nach dem Flug, aber das waren ja damals noch ganz andere Raumschiffe, kleiner, und das war viel gefährlicher. Man wusste viel weniger. Hat sie denn als Kosmonautin funktioniert, deren einzige Aufgabe ja war, diesen Flug zu überleben?
Ja, also da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Dieser Flug war alles andere als lustig. Also sie hatte auch diese Raumfahrtkrankheit auf dem Flug. Also es ging ihr alles andere als gut. Das ist auch über die Protokolle nachlesbar. Also das war wirklich eine ganz heikle Mission und wie alle diese ersten Pioniertaten der Sowjetunion. Die Sowjetunion wollte quasi auch den USA Stück für Stück zeigen, dass sie, während die USA noch in den Kinderschuhen steckte mit vielen Raumflügen und auch scheiterte, wir schaffen es nicht nur einen Sputnik, eine Hündin, einen Gagarin, sondern jetzt auch eine Frau ins All zu schicken. Und das war verbunden mit einem enorm hohen Risiko.
Für die USA, Sie haben es erwähnt, war es ja nach dem Sputnik-Schock und nach Juri Gagarin als ersten Menschen im All. Das dritte Mal, dass sie hinten dran war, wie sah denn die Antwort der USA auf Valentina Tereshkova aus?
Also das ist ganz interessant und ist auch ein Aspekt des Kalten Krieges, der noch wenig untersucht ist, weil man da sieht, dass auch der Kalte Krieg entlang des weiblichen Körpers geführt wurde. Also die NASA, es gibt eine Antwort der NASA und eine Antwort der amerikanischen Zivilgesellschaft. Die Antwort der NASA war ganz klar, es wird überhaupt keine Frau im All auf NASA-Seite geben. Und das haben sie auch tatsächlich durchgezogen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau das Jahr, aber ich glaube, es war erst 1982, als die erste Amerikanerin quasi ins All flog, also wirklich Jahre später, 20 Jahre. Und ganz interessant ist ein Blick in die New York Times. Da gab es zwei verschiedene Antworten. Die eine war zuerst eine ganz bissige, die titelte laut, also auf den Flug von Tereshkova, First in Space, but not in Femininity. Also die Sowjets sind zwar die Ersten mit einer Frau, aber das heißt noch lange nicht etwas über weiblich, was wirklich echte Weiblichkeit ist. Das war so die erste verpannte Antwort. Und die zweite war dann aber eine sehr sarkastische, und zwar von einer weiblichen Journalistin, die schrieb, also die NASA wird ihre Haltung gegenüber weiblichen Astronauten wahrscheinlich auch dann nicht ändern, wenn die Russen das gesamte Leningrader Sinfonieorchester auf den Mond schicken. Also eine sehr sarkastische Antwort, dass die USA da total im Hintertreffen sind.
1963, man muss sich erinnern, wie das Leben für Frauen damals auch rechtlich noch gewesen ist, ja sehr anders als heute. Sie haben schon erwähnt, wie sich das Leben von Valentina Tereshkova nach diesem Flug verändert hat, dass sie zum Star aufgebaut wurde, ja auch rumgereicht wurde. Ich habe mir gestern noch Bilder angeguckt, wo sie mit Juri Gagarin zusammen in der DDR in offenem Wagen gefahren ist. Die Straßen waren gefüllt. Wie selbstbestimmt war denn ihr Leben nach dieser Pioniertat?
Wenig selbstbestimmt, würde ich behaupten. Und interessant ist, dass sie das irgendwie akzeptierte. Also sie erwähnen die Reisen. Das waren Reisen mehrfach um den Globus. Ich habe mal versucht zu zählen, wie oft sie eigentlich den Orbit, also quasi auf irdischen Spuren, wie oft sie um den Globus gezirkelt ist. Zusammen mit Gagarin, obwohl die ja nie zusammen geflogen sind, waren sie dann die zwei Superstars, also auch dieses neue Gesicht der Sowjetunion, der Raumfahrtgeschichte. Und also sie musste im gesamten globalen Süden reisen, mehrfach, also sie reisten auch regelmäßig in den Westen, und sie selber heiratete dann einen Kosmonautenkollegen, Nikolajew, und das war natürlich auch ein großes Ereignis. Sie hatten auch ein Kind zusammen, das wurde dann also so die als kosmische Ehe und kosmisches Kind zelebriert, und auch da wurden sie rumgereicht, und sie selber musste aber ein ziemlich abgeschottetes Leben im sogenannten Sternenstädtchen führen. Also die Kosmonauten lebten in einem eigenen quasi Häuserkomplex.
Universum.
Genau, in einem eigenen Universum am Rande Moskaus. Und nein, also ein selbstbestimmtes Leben war das definitiv nicht. Das wäre sehr, sehr klar von der Partei diktiert.
Also steckte von der sowjetischen Führung da weniger Verehrung drin als Propaganda?
Ja, natürlich steckte da ein unendlich hohes Maß an Propaganda dahinter. Ich denke, diesen Aspekt der Emanzipation, den sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Also ich glaube, es war beides, weil es bedeutete wirklich für die Frauen viel. Also und das auch interessanterweise auch in westlichen Frauenorganisationen. Also sie hatte eine Wirkungsmacht, und Frauen haben sie auch verehrt, aber die Parteispitze hat das natürlich wirklich auch zu Propagandazwecken stark ausgenutzt.
Die Berner Osteuropa-Historikerin Professorin Julia Richers war das. Besten Dank für das Gespräch über Valentina Tereshkova.
Ja, ich danke Ihnen und einen schönen Tag.
Den wünsche ich Ihnen auch.